Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Heute wieder mit einer Brunch-Ausgabe und ich habe mir drei famose Leute zum Brunchen eingeladen. Guten Morgen, Valentina.
Guten Morgen.
Du bist Wiederholungstäterin in ganz kurzer Zeit, du warst ja vor ein paar Tagen erst hier.
Stimmt.
Dann Etienne, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Du bist ja die Brunch-Uhrzeit auch schon gewöhnt.
Ja, es ist echt krass, um die Uhrzeit bin ich es gar nicht gewöhnt aufzuwachen oder zu reden.
Und Heiko, der Frühaufsteher, ist ebenfalls da. Guten Morgen, Heiko.
Guten Morgen, Manu.
Du bist schon seit längerem nicht mehr dabei gewesen, ne?
Ja, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Seit dem Ende der G tatsächlich nicht mehr. Und dem Anfang von Reload, da haben wir das letzte Mal gesprochen. Da haben wir auch über Games
zum Start hatten wir
gesprochen.
Ganz genau, ja. Zum Start von Reload. Reload gibt's immer noch?
Ja, wir sind im dritten Jahr, Mitte des dritten Jahres. Was nächstes Jahr passiert, muss ich noch zeigen. Aber noch gibt's uns noch. Genau. Also die Sendung als solche steht nicht zur Diskussion, aber es gibt da ja bei ARD und ZDF Bestrebungen, so einen sogenannten Jugendkanal auf den Weg zu bringen. Und da weiß man gar nicht, ob es den überhaupt geben wird oder ob es unseren Sender nächstes Jahr noch geben wird und was da überhaupt passiert.
Und genau um solche Themen soll es heute gehen. Die drei Namen, wer uns jetzt zuhört, wird vielleicht schon erahnen, um was es geht, wenn ihr nicht auch schon im Podcatcher gelesen habt, um was es geht. Etienne, du bist natürlich von Game One und von den Rocket Beans.
Mhm, das ist korrekt.
Und Ziehsohn von Memo, oder wie war das?
Nee, das ist der andere.
Ach, das war der andere. Das war der Kaschke, gell?
Ja, genau. da ist ein ganz komisches mütterliches Verhältnis zwischen den beiden.
Ach so, aber du bist der Erfinder von Joyce, oder wie war das?
So, ja, im Prinzip, ja, sozusagen. Nehme ich.
Und Valentina, du hast es in dem letzten Cast schon kurz angedeutet, du hast natürlich früher die Pixelmacher gemacht und mitproduziert und bist jetzt, und warst auch die Stimme, glaube ich, gell?
Das vergisst man
ja gerne.
Nee? Nein, dieser Eindruck ist gelegentlich mal entstanden, aber das war tatsächlich die entzückende Caro.
Ach so. Na gut, sorry.
Die ihr nicht kennt.
Aber du bist immer noch für den Bereich, für deinen Sender in irgendeiner Form tätig.
Ja, genau. Also wir sind ja in so verschiedenen, also mehrere Redaktionen sind jeweils immer zusammengefasst zu so Bereichen und der Bereich, für den ich da bin, ist quasi, nennt sich schönsperrig, wie das bei den öffentlich-rechtlichen oder bei großen Firmen gerne so ist, Netzkultur und Gesprächsformate. Und also streng genommen ist es tatsächlich auch so, dass die Pixelmacher 2014 noch bestehen. Also die Redaktion gibt's auch tatsächlich immer noch. Die offizielle Regelung ist, Pixelmacher ist 2014 noch auf dem Schirm und hier ist euer kleines Budget dafür. So.
Damit kann man aber keine Sendungen mehr produzieren, so wie es jetzt klingt.
Ganz genau. Ja. Und aber das Thema Spiele bleibt erhalten. Uns gibt es auch als Team noch und wir haben auch Pläne, was wir als nächstes machen wollen in so einem Bereich Netzkultur. Aber das eigentliche, so wie man es vielleicht schon mal gesehen hat, Pixelmacher-Ding, das wird 2014 so nicht mehr laufen.
Jetzt hat der Heiko ja schon kurz angedeutet, ich meine, ihr seid beide bei Öffentlich-Rechtlichen, jetzt mal von Etienne abgesehen, deswegen also euer Heiko und Valentina. Das hatte sich ja nicht ganz überschnitten, hat sich's nicht, aber es war zumindest eine Zeit lang parallel, dass es die Pixelmacher und Reload gab. Wie muss man sich das vorstellen? Von außen denkt man doch immer, das ist doch eigentlich ein Pool an Kohle, der da mit der GEZ eingesammelt wird und was öffentliche Gelder angeht. Ist es so verschachtelt und so für
Nee, das sind schon zwei komplett getrennte Schienen. Also macht schon jeder irgendwie sein Programm, sind auch unterschiedliche Programmtöpfe und Geldtöpfe, ohne da jetzt irgendwie riesen Details auszupacken, das ist ja auch nicht so spannend. Aber die einen machen ihr Ding und die anderen auch. Also man guckt zwar natürlich schon, dass es jetzt nicht vielleicht eine unendliche Dichte an bestimmten Sendungen gibt, das würde ja jeder machen, aber das ist nicht irgendwie komplett verschachtelt. Also das kann man so nicht sagen. Bei uns war es auch eine Eigenproduktion, also quasi alles im Haus gemacht. Und ich glaube, bei Reload ist es ein kleines bisschen anders, aber da kann Heiko, wenn das mit Sicherheit ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, Reload ist eine Produktion von Riesenbuhai, also die Firma, die früher Game One produziert hat und jetzt auch noch an den Rocket Beans so ein bisschen mitdreht. Ja, und wir sind eine Produktionsfirma hier in Hamburg und liefern das Ganze für den SWR an, der wiederum das Programm für 1 Plus macht. Hm. Also sehr viele Leute, die da irgendwie mitreden.
Im Grunde hängt ja dann doch alles zusammen. So indirekt. Eddie, du machst das jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Wo siehst du den großen Unterschied zwischen dem, was ihr als privates Programm versucht habt und gemacht habt und etabliert habt, und warum tun sich die Öffentlichen so ein bisschen schwerer damit, oder entsteht nur der Eindruck bei mir so?
Also ich weiß ja gar nicht, ob die sich schwer tun oder nicht. Also ich meine, Reload geht ja jetzt, wie gesagt, ins dritte oder ins vierte Jahr. Und das finde ich eigentlich schon, das ist eigentlich schon weit über der Erwartung, glaube ich, was Gaming auf Öffentlich-Rechtlichem angeht, zumal die ja jetzt auch ihr Ding machen, sage ich mal. Also nicht jetzt, also irgendwas, ich habe nicht das Gefühl, dass das krass runtergedampft ist. Ich kenne ja auch die Leute, die da dran arbeiten, und deshalb ist das ja schon eigentlich für öffentlich-rechtliche Verhältnisse, finde ich, ist das schon eigentlich ein ziemliches Erfolgsprojekt, würde ich jetzt mal so sagen. Bei Pixelmacher, da fehlen mir jetzt so ein bisschen die Einsichten. Ich finde es natürlich persönlich schade, dass es die Sendung nicht mehr gibt. Was da jetzt die Beweggründe immer im Einzelnen sind, kann ich natürlich auch nicht sagen. Das ist bei öffentlich-rechtlichen eh total undurchsichtig, warum da manche Formate über 30 Jahre existieren und manche Formate es da schwer haben. Da müssen die anderen beiden was zu sagen. Ich war noch nie bei öffentlich-rechtlichen. Ich höre da immer nur irgendwelche Geschichten drüber. Aber warum das jetzt, warum sich Gaming-Formate schwerer machen bei öffentlich-rechtlichen?
Man müsste doch eigentlich glauben, Valentina, dass die öffentlich-rechtlichen Formate es eigentlich leichter haben, weil ihr ja den Quotendruck oder Werbekunden nicht befriedigen müsst, oder?
Ja, also meiner Meinung nach ist es auch gar kein Thema, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Games schwer tut, sondern das Fernsehen allgemein. Mhm. Also es gibt ja, ich sehe ja auch bei Privatsendern, also zumindest in den frei empfangbaren Sachen, gibt es ja letztlich auch keine Games-Sendung. Das ist einfach ein Thema, was offensichtlich schwer unterzubringen ist. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht braucht man ja auch nicht 17 Games-Only-Formate. Es gibt ja zum Beispiel auch nicht, mir fallen jetzt zumindest nicht wirklich viele ein, es gibt ja im Grunde genommen auch keine Kinoformate mehr, keine Filmformate mehr im Fernsehen. Das hat sich irgendwie komplett ins Internet verlagert.
Also Kinomagazine meinst du?
Kinomagazine, genau. Ja. Das gibt es ja irgendwie auch nicht. Und bei Games habe ich das Gefühl, ist es so ein bisschen ähnliches Thema. Es hat mal so eine Phase gegeben, so Ende der 90er, als das ein paar versucht haben. Da waren dann eher die Privaten die Vorreiter. Da erinnere ich mich echt nicht mehr, wie diese Sachen hießen. Die haben sich auch nicht lange gehalten. Aber da gab es so verschiedene Dinge. Dann kam natürlich Giga. Das war aber von Anfang an ja ein absolut kombiniertes, so ein crossmediales Ding, wovon jetzt alle reden, was Giga halt schon sehr früh gemacht hat und auch sehr gut gemacht hat. Und ganz generell tut sich, glaube ich, das Thema Gaming im Fernsehen extrem schwer. Mhm. Ich habe mich kürzlich auf einer Veranstaltung mit einem Kollegen von der ESL unterhalten, der irgendwie sagte, ja, er hätte jetzt gerade mit E-Sports, genau. Und der hat sich wohl gerade mit Fernsehmachern unterhalten, länger gesprochen, auch über ein E-Sports-Format nochmal im Fernsehen. Und der hat dann echt abgewunken. Der war auch ziemlich, ja, genervt kann man nicht sagen, aber der hat nur mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ganz ehrlich, wir sind fertig mit dem Fernsehen, wir brauchen das auch nicht. Und E-Sports, muss man dazu sagen, ist ja egal, wie groß die Veranstaltungen in der Realität sind, ob die jetzt hier im Waldstadion stattfinden oder riesig auf der Gamescom, ist trotzdem nochmal irgendwie innerhalb dieses ganzen Gaming-Dings eine spezielle Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass das im Fernsehen funktioniert oder dass das da laufen muss. Es wäre schön, wenn es vielleicht irgendwo Teil sein könnte. Das würde mir persönlich schon reichen. Genauso wie bei dem normalen Gaming-Ding auch. Warum soll das nicht in anderen Formaten, die sich mit Popkultur oder von mir aus auch mit Filmen oder sowas beschäftigen, warum soll das da nicht stattfinden? Das wäre aus meiner Sicht noch was absolut fehlt und hoffentlich in den nächsten Jahren auch mal kommt. Aber im Moment sehe ich für Gaming-Formate im Fernsehen nicht so die rosigsten Zeiten. Ganz generell.
Heiko, siehst du das ähnlich oder liegt es oft auch an der Akzeptanz? Also ich meine, man sieht doch an euren drei Formaten jetzt, wer alle drei Formate gesehen hat, sieht einfach, mit welcher Vielfalt man auch über Spiele berichten kann und über Themen, die in diesem Spielfeld sich bewegen, und wie unterschiedlich man da auch rangehen kann. an der Art, wie man über Spiele berichtet, kann es eigentlich nicht liegen, oder? Weil ihr alle drei euren Stil ja auch gefunden hattet.
Also unser Sender liebt uns auf jeden Fall und wir haben dort einen sehr großen Rückhalt. Und wir haben auch sehr viele Freiheiten tatsächlich. Das ist das, was Etienne zuvorhin auch schon so ein bisschen vermutet hat. Also wir können uns da sehr groß ausbreiten und auch mit dem Medium Fernsehen an sich spielen, haben auch sehr wenig Beschränkungen, was so Bilder betrifft, was das Zeigen von USK-18-Titeln betrifft und so, die wir vielleicht hätten, wenn wir in der ARD laufen. Andererseits könnte so ein Format wie Reload natürlich in der ARD laufen und sowas steht überhaupt nicht zur Diskussion. Dieses erwähnte, dass es überhaupt keine Filmformate mehr gibt oder auch keine geilen Musikformate mehr, es spricht da ja schon Bände.
Hm. Also mit ARD muss man kurz sagen, ihr lauft auf dem Spartenkanal auf 1+.
Wir laufen auf 1+. Der, also schon so ein bisschen Ghetto, muss man ganz ehrlich sagen. Also 1+ hat eine gewisse Bekanntheit erlangt durch die Rock am Ring Live-Übertragungen. So, aber letztendlich ist das natürlich eine ziemliche Nische. So, und wir haben also zwar in diesem Nischending schon unseren Erfolg, aber ob man auf 1+ jetzt größere Sprünge machen kann, wage ich halt tatsächlich zu bezweifeln.
Hm. Eddie, brauchen Spiele überhaupt das Medium Fernseher oder ist dieses Fernsehmedium überhaupt das richtige Format für Spielethemen?
Oh ja, also brauchen tun sie es sicherlich nicht. Ich glaube halt auch, wie Valentina auch schon gesagt hat, dass viele Jugendkulturen sich mittlerweile stark auch ins Internet verlagert haben. Sieht man ja auch zum Beispiel an den ganzen Let's Playern oder so, die haben ja unfassbar krasse Zahlen teilweise. Da würde man ja eigentlich von der Logik ausgehen, wo so ein hohes Interesse ist, da müsste es ja zwangsläufig viel mehr Formate auch im TV geben. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund gibt es halt gewisse Themengebiete, die wahrscheinlich im Medium Internet einfach auch besser funktionieren. E-Sports zum Beispiel. Letztendlich sind Games halt doch immer ja noch ein Stück Nische, auch wenn es natürlich ein großer Wirtschaftszweig ist oder so. Aber es ist ja trotzdem dann auch immer noch ein Unterschied, ob man darüber berichtet. Es gibt ja auch jetzt kein Format über Brettspiele oder so, obwohl das ja auch, obwohl die sich auch millionenfach verkaufen oder über Lego oder keine Ahnung was. Also nicht alles, was irgendwie ein Markt ist oder sich gut verkauft, lässt sich auch ohne weiteres dann unterhaltsam ins Fernsehen übertragen. Also ich glaube, dass das schon ein Problem ist, überhaupt Games unterhaltsam zu machen, dann ist immer die Frage, macht man es unterhaltsam, macht man es aktuell, macht man es informativ, dann gehen die Zielgruppen natürlich auch ganz schnell weg. Also ich glaube schon, dass es unheimlich schwer ist, Games auch dann gewinnbringend, sage ich mal, ins Fernsehen zu bringen. Sonst wäre ja auch sowas wie Game One oder so schon längst auf einem größeren Sender gelandet. Aber also wir hatten auch mal Gespräche mit einem größeren Sender, mit ProSieben. Und die haben uns auch ganz klar gesagt, wir finden es super, was ihr macht, aber ganz ehrlich, bei den Produktionskosten, die so ein Format dann eben verursacht, ihr würdet eh nicht in der Primetime laufen, ihr würdet maximal irgendwann nach 23 Uhr laufen und da können wir einfach auch eine Wiederholung von Scrubs senden oder Big Bang Theory. Es kostet uns keinen Cent und bringt wahrscheinlich die fünffache Quote.
Ja gut, das ist ja immer das Problem mit Eigenproduktion. Ne?
Ja, und ja, und da geht dir halt natürlich dann auch irgendwo, gehen dir die Argumente aus. Ja, also deshalb ist es schwer zu beantworten. Natürlich ist es schön, wenn es coole Games-Sendungen gibt und gerade Pixelmacher und Reload und auch Game One, wie du es schon gesagt hast, zeigen ja auch, dass man das Thema irgendwie unterhaltsam und informativ und eben auch gut darstellen kann. Aber gerade bei größeren Sendern, wo eben auch die Quote zum Tragen kommt, da kannst du einfach nicht bestehen. Dafür sind wir einfach immer noch zu sehr Nische, zu sehr eingeschränkt. Dann ist die Zielgruppe total durchwachsen. Also dann gibt's die Kiddies, die gucken dann um die Uhrzeit nicht oder dann ist denen das zu anspruchsvoll oder dann ist denen das nicht zu aktuell. Also so jemand, der, weiß ich nicht, den Gronkh-Channel abonniert oder Le Floyd oder so, also so, ich sag jetzt mal auch so 12- bis 16-Jährige, die holst du auch, die holen wir nicht mit Game One und die holst du auch nicht mit Pixelmacher und mit Reload von Fernseher. Ja, und wer ist dann die Zielgruppe? Die Ü40-Fraktion ist es auch nicht. Ja, da bleibt nicht mehr so viel. Da bleiben dann so die ab 20er bis 40, sag ich mal, so unsere Generation. Und das ist halt auch nicht so viel. Also ich glaube schon, dass das gar nicht so einfach ist, erfolgreich Games im Fernsehen zu machen. Sonst würde es halt, wie gesagt, schon längst auf größeren Sendern stattfinden.
Valentina, glaubst du, dass es einfach eine Frage der Zeit noch ist, bis das Medium dafür, weil es ist ja einfach, deswegen muss es natürlich immer der größte gemeinsame Nenner sein, bis so Sportarten, sage ich jetzt mal, irgendwie im Heute-Journal irgendwie Platz gefunden haben, hat es halt auch gedauert, bis es ein Massenphänomen geworden ist. Oder wenn irgendwelche Kulturthemen vorkommen, das wird ja auch immer sehr selektiv ausgesucht. Glaubst du, dass das jetzt einfach noch eine Generationenfrage ist? Also wenn wir jetzt irgendwann in diesen Alterslinien sind, dass wir darüber entscheiden, in den Gremien sitzen, dass dann die 20-Jährigen diese Themen dann auch dort finden, weil es dann halt einfach ein Massenphänomen ist.
Da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Ich habe da keine eindeutige Antwort. Also ich denke schon, dass das ein bisschen Generationending ist, dass sich das auch ein bisschen aufweicht. Aber wie stark es das tut und wann es das tut, das kann ich nicht sagen, weil es ist auch irgendwie so, dass gerade so, dass das konventionelle Fernsehen zieht nicht unbedingt Leute an, die sich für diese Themen interessieren. Das hat Etienne ja auch schon gesagt. Das sind einfach Themen, die so im Moment sehr stark am Internet hängen, im Netz verhaftet sind, und die vielleicht überhaupt gar nicht mehr ins Fernsehen wandern. Zumindest nicht für eine relativ junge Zielgruppe. Kann natürlich sein, dass ich dann irgendwann, ich meine, auch Spieler werden ja älter, das sieht man ja logischerweise auch jetzt schon und auch vielleicht an uns, die dann auch einen anderen Geschmack haben. So hat ja auch letztlich Pixelmacher ein bisschen funktioniert, weil es gibt dann halt eben auch 25, 30, 35-Jährige, die längst nicht mehr nur den aktuellsten Shooter spielen, sondern die einfach auch ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Und für diese Zielgruppe wird man dann vielleicht irgendwann auch mal ein etwas offeneres Ohr haben. Wie das dann aussieht, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich vertrete ja immer so ein bisschen die Linie, ich würde mich freuen, wenn es halt einfach mehr auch andere Sendungen und andere Formate durchdringen würde, weil das Thema Spiele hat ja ganz viele Aspekte. Das ist ja nicht nur irgendwie eine Feature-Berichterstattung oder so, das hat ja auch Referenzen. Das kann in einem Kinomagazin oder in einem Popkulturmagazin genauso stattfinden. Im Moment tut's das halt nicht unbedingt. Und es gibt in diesen Formaten auch oft keine Ansprechpartner dafür. Selbst wenn ich Leute treffe, die selbst auch spielen, manche haben ja auch eine recht eingeschränkte Art, wie sie mit Spielen umgehen. Die spielen ihr Leben lang nur ein einziges Spiel. Dann können die natürlich auch zu anderen Genres überhaupt gar nichts sagen. Und da gibt es irgendwie nicht so ein Kanon. Und solange das nicht irgendwie breiter gefächert ist, ist es, glaube ich, schwer. Es gibt einfach nicht so unbedingt das Gefühl, dass das im Fernsehen stattfinden muss, anders als vielleicht bei Literatursendungen. Die funktionieren im Fernsehen nach wie vor eigentlich noch ganz gut. Das hat man ja eher mal so, was da in der ARD auch läuft mit dem Dennis Scheck oder so. Oder auch Buchmesse ist halt natürlich ein Riesenthema. Das findet dann auch in allen Medien statt. Das ist bei dem Thema Gaming nach wie vor noch nicht der Fall. Das kann ich mir vorstellen, wird sich schon aufweichen. Aber es ist ganz schwer zu sagen, wie so eine Fernsehlandschaft dann vielleicht aussieht, formatseitig in, keine Ahnung, 15, 20 Jahren.
Ich glaube tatsächlich, wir müssen auch so lange warten, bis sich da wirklich was tut. Wenn ich jetzt zurückschaue, so meine Anfangszeiten als Games-Journalist, so früher als freier Autor bei der Debug und dann langsam G. Die Branche war vor 10 Jahren noch eine komplett andere. Das war noch vor der ganzen Familien-Wii-Generation und so. Und natürlich ist die Nische für Leute wie uns, die, sag ich mal, einen etwas popkulturelleren Blick auf Spiele haben, schon größer geworden, aber nicht wirklich signifikant größer. Das ist halt schon so, der Massenmarkt, der hinzugekommen ist, wo wir damals auch dachten, oh, wenn der Markt immer größer wird, dann kaufen vielleicht auch viel mehr Leute unser Magazin. Das ist letztendlich nicht eingetreten, weil nicht jeder, der einfach mal Spiele spielt, kauft sich ein Spielemagazin oder schaut eine Spielesendung im Fernsehen. Nicht jeder, der Musik kauft, kauft sich ein Musikmagazin. Nicht jeder, der Filme schaut, will ein Filmmagazin im öffentlichen rechtlichen Fernsehen sehen. So, also das dauert wirklich, glaube ich, noch signifikant länger. Irgendwann wird das sicherlich passieren, da bin ich ganz optimistisch, weil das digitale Unterhaltung, interaktive digitale Unterhaltung, ob man das jetzt Games nennen wird oder nicht, in diesem Jahrhundert noch weiterhin ein Riesenthema sein wird oder noch größer wird, darüber, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. So, aber darauf zu warten, jetzt in unserer Nische, dass wir gucken, aha, jetzt übernächstes Jahr, dann werden die neuen Konsolen irgendwie größer, dann schauen vielleicht ein paar mehr Leute Reload, das wird tatsächlich nicht passieren.
Ich glaube halt auch, dass durch die Abwanderung von diesem seriellen Gucken, also von diesem Fernsehformat, um 8 Uhr muss ich das gucken, weil da kommt's dann halt hin zu dem, was wir jetzt schon sehen, eben mit Mediatheken und einfach so on demand, dass sich das auch wieder mehr annähert, oder? Also wenn dieses blöde Depublizieren nicht wäre, dann wäre das ja auch schon so, dass man, jeder kann Reload gucken, wann er halt möchte im Grunde. Und das auch wieder viel mehr dieser Lebenseinstellung halt von heute irgendwie entgegenkommt, oder? Dass diese Verschmelzung zwischen dem zwischen der Online-Welt und dieser Generation und diesem Fernsehmedium, was ja noch so ein bisschen altmodisch daherkommt von den Denkstrukturen, wenn das näher zusammenrückt, dann wird es, glaube ich, auch wieder dort mehr Thema werden können, weil dann viel mehr Nische auch abgebildet werden kann.
Naja, so Nischenprogramme wie jetzt, was weiß ich, 1plus, 1Festival oder auch Dreisat und was das ZDF noch macht, die haben ja durchaus ihre Berechtigung und ich fände es auch völlig okay oder finde das okay, wenn man Games-Formate dahin auslagert. Das muss möglicherweise nicht im Hauptprogramm laufen und würde vielleicht auch gar nicht funktionieren. Wenn es nach mir ginge, würde es schon reichen, wenn man halt ein bisschen breiter gefächertes Programm hätte und einfach auch wirklich crossmedialer sein könnte. Das ist ja natürlich das, was dich beim Öffentlich-Rechtlichen oft trifft, dass du da, dass webseitig extreme Beschränkungen hast, dass dieser 7-Tage-Abruf da ist. Gut, das ist bei Dreisat jetzt nicht, zum Glück nicht so schlimm, weil Dreisat fällt nochmal unter eine andere Regelung, weil das halt wirklich sehr stark, das ist ja kein Vollprogramm mit Nachrichten auch, sondern das ist ja eher wirklich Kultur und Wissenschaft. Da zählt die Quote jetzt, also da kannst du die Sachen auch wesentlich länger online stehen lassen und da zählt auch die Quote natürlich auch nicht ganz so stark. Aber der Witz ist, dass Pixelmacher bei Dreisat eigentlich nicht schlecht gelaufen ist. Es hatte halt einen Sendeplatz um 0.30 Uhr, der natürlich nicht spektakulär ist, ist aber für das Thema, finde ich, gar nicht so entscheidend, weil das eben doch auch viel im Netz geguckt wird. Das hatte aber gar nicht so schlechte Quoten. Muss man natürlich fairerweise sagen, ja klar, um 0.30 Uhr hast du halt auch nicht so die Konkurrenz, da ist es nicht so schwierig. Aber so im Schnitt hätte man sagen können, von der Quote her hätte man das auch entspannt weiterlaufen lassen können. Es ist nur halt so, dass das natürlich nicht unbedingt im Kerngebiet von Dreisat liegt, sondern eher am Rande dessen. Und dann ist es natürlich klar, dass du dann als Programmverantwortlicher dann schon guckst, okay, wenn ich meinen so gefühlten oder tatsächlichen Markenkern stärken möchte, dann schaue ich natürlich schon, was möchte ich da an den Rändern mir in Anführungszeichen noch leisten. Und da ist halt sozusagen die Liebe zu dem Thema Videospiel, egal wie breit gefächert wir das jetzt versucht haben zu machen, nicht so rasend groß.
Jetzt hat Heiko ja vorhin schon so ein bisschen mit diesem, es gibt ja seit Jahren diese Thematik mit dem zusammengelegten Jugendsender und so weiter. Ist das überhaupt der richtige Ansatz, mit dem Jugendsender darauf zu hoffen? Oder wäre eigentlich nicht Arte eigentlich ein viel besserer Partner für sowas? Also vom Kunstaspekt her jetzt, meine ich.
Also Art hat auf jeden Fall mehr Geld. Das ist schon mal klar. Ja, ich weiß nicht, wie Heiko das sieht, aber einerseits würde ich mich durchaus freuen, wenn es sowas wie einen Jugendkanal, wie auch immer der dann heißt, geben würde, weil ich denke, dass ich da halt was beitragen könnte und unter Umständen auch spannenderes Programm machen könnte. Aber ich bin nicht sicher, ob man ihn wirklich braucht. Also meiner Meinung nach würde es halt wirklich schon reichen, wenn man das Programm ein bisschen besser durchmischen würde, statt alles immer nur auf Nischen auszulagern und halt eben wirklich ein anständiges, crossmediales Angebot machen könnte, was weniger Beschränkungen hat. Das würde wahrscheinlich sogar der bessere Weg sein, weil ich weiß nicht, ob man die Leute, die man längst verloren hat, über einen Jugendkanal zurückholt. Da bin ich eher skeptisch. Und wenn das so weiterläuft, dann sind Heiko und ich mal mindestens schon in Rente, bis das Ding überall an den Start geht.
Ja, das ist natürlich ein sehr lineares Denken beim Fernsehen, ne? Die überlegen sich das natürlich so. Erst gucken die Leute den Kinderkanal, wenn sie jung sind. Dann gucken sie den Jugendkanal und dann gucken sie irgendwann mal das Hauptprogramm in ARD und ZDF. Und das ist natürlich ein sehr lineares Modell von Fernsehen. Ich sitze jetzt auch nicht hier und warte auf den Jugendkanal, was ich mir, glaube ich, genauso wie Valentina erhoffe. So ist eine bisschen größere Flexibilität, auch eine größere Crossmedialität und vielleicht auch ein stringenteres Programm. Also wir sind da bei 1plus wirklich, das ist ein sehr, sehr zusammengewürfelter Krams aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Sachen. 1plus ist ja ursprünglich auch gestartet als Sender, der ein Programm macht für über 60-Jährige. Was streckenweise am Tag auch noch so läuft. Und abends gibt es dann die Schiene der sogenannten jungen Formate, zu denen auch Reload gehört. Und das ist natürlich total seltsam, weil die Leute, die jungen Formate, also die Zuschauer der jungen Formate sind total verschrocken durch das, was tagsüber läuft. Und die Zuschauer von tagsüber sind vielleicht ein bisschen erschrocken über das, was abends läuft. So, und da wäre es halt schon schön, sag ich mal, ein etwas stringenteres Umfeld zu haben, ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Werbung, in der Öffentlichkeitsarbeit, sowas wie Reload mal zu platzieren. Aber da jetzt auf irgendwelche Umfelder zu hoffen, dass sich Umfelder ändern, das bringt nichts.
Eddie, ihr habt ja mit eurem Quelle-Internet-Format auch probiert, mal so das noch von einer breiteren Schiene raus anzugehen. Da seid ihr aber an die gleiche Hürde wahrscheinlich gestoßen, dass es einfach zu aufwendig ist, eigene Sachen zu produzieren, oder?
Naja, gut, also es hat eigentlich eher, also das Projekt speziell ist jetzt einfach daran gescheitert, dass es nicht den Geschmack getroffen hat vom Auftraggeber, muss man einfach so deutlich sagen. Dem war das, glaube ich, zu verkopft oder zu detailliert. Der wollte halt ups die Pannenshow und nicht irgendwie was über Memes und crazy Internet-Trends oder so. Das ist halt auch so eine Sache, dass die Leute, die letztendlich entscheiden, was im Fernsehen gesendet wird, die haben natürlich eine unheimliche Macht. Und jeder, der in einer Produktionsfirma gearbeitet hat oder in einem größeren Sender, der weiß, wie viele gute Ideen täglich über den Jordan gehen, weil irgendwo einer sitzt, der es halt besser weiß und letztendlich aber die Macht hat. Und das ist halt einfach Teil dieses Geschäfts. Es gibt irgendwo jemanden, der hat natürlich auch die Verantwortung für den Sender. Der muss natürlich letztendlich auch seinen Kopf hinhalten, wenn er ein Format auf dem Sender lässt, das keine Quote bringt. Der steht dann natürlich vor der Wahl, ob er jetzt irgendein verkopftes Nerd-Format sendet, was wir natürlich alle cool finden, weil wir irgendwie uns in dieser Welt auch zu Hause fühlen, oder ob er irgendwie die lustigsten Katzenvideos von YouTube zusammenschneidet, was natürlich auch ein Bruchteil der Arbeit ist, was er jedem anderen in dem Sender super easy erklären kann, der keine Ahnung davon hat, warum das lustig ist und wahrscheinlich sogar auch recht hat, dass das eine bessere Quote macht. Und ja, deshalb ist halt das schon, manchmal ist es auch schon frustrierend, so als kreativer Medienschaffender. Auf der anderen Seite ist das halt auch der Grund, warum zunehmend kreative und gute Sachen sich im Internet auslagern. Und da lässt es sich halt nur nicht so gut monetarisieren. Das ist halt gerade momentan so das Problem, was ja nicht die gesamte Branche hat, aber was momentan halt überall zu spüren ist, dass mehr geht als das, was im Fernsehen momentan gesendet wird. Aber beim Fernsehen ist nun mal immer noch die dicke Kohle. Und ich glaube schon, dass sich das schon ändern wird, dass sich das irgendwie auch umteilen wird oder umverteilen wird. Wie genau, kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Aber ich denke zum Beispiel auch, das Thema Crowdfunding wird ein immer entscheidenderes Thema, beziehungsweise Paid Content. Das ist natürlich auch unheimlich schwer durchzuboxen. Aber ihr macht es ja jetzt auch mit Patreon und so. Und ihr seht, dass da was bei rumkommt. Und das ist ja auch richtig so, denn warum muss man immer den Umweg gehen über irgendwelche Leute? Das ist halt eigentlich auch total schon veraltet. Ja, früher war das was anderes. Da brauchtest du das Fernsehen, da brauchtest du den Fernsehsender und deshalb musstest du auch irgendwie 20 Leute bei irgendeinem Sender überzeugen von deiner Idee. Heutzutage hast du das Internet. Du kannst im Prinzip deine Idee verwirklichen und an die Öffentlichkeit bringen und brauchst eigentlich keinen Zwischenhändler mehr. Und ich glaube, dass das schon das Zukunftsmodell ist. Ob das jetzt noch 5 oder 10 Jahre dauert, bis sich das komplett etabliert hat, kann ich auch nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fernsehen, das klassische lineare Fernsehen, so wie wir es kennen, das wird immer existieren oder noch eine Zeit lang existieren. Aber ich glaube, gerade was Jugendformate und so angeht, wird sich da noch viel, viel ändern. Und das wird auch viel Potenzial geben für Formate, ob zum Thema Gaming, Kino, was auch immer.
Aber was mich wirklich wundert, ich weiß nicht, wie es euch geht, warum gibt's noch nicht Minecraft die Promi-Show auf RTL oder warum sitzt noch kein Let's Player im Dschungelcamp? Also ich hätte damit eigentlich schon lange gerechnet, dass solche Trends immer sofort aufgeschnappt werden. Also es gibt dann irgendwie selbst so ein Domino-Day oder so ein Schwachsinn wird dann produziert. Die kriegen das doch auch mit, die zuständigen Leute da.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also erstens wäre ich mir da nicht so sicher, ob die das mitkriegen, weil letztendlich brauchst du dann ja jemanden in der Redaktion oder irgendwie, der davon Ahnung hat, ja. Und da fängt es schon mal an. Das zweite ist, zum Beispiel bei der letzten Staffel Promi Big Brother war ja zum Beispiel Simon Desue, YouTube-Star, ja, irgendwie 3 Millionen Likes auf Facebook. Ich glaube, gestern oder neulich irgendwo eine News gelesen, der meistgelikte deutsche Promi oder was auch immer. Also da fängt das schon so langsam an. Jetzt gab es eine Axt-Kampagne mit Gronkh und Sarrazar. Also es fängt so langsam an, dass die ganz großen Namen, die aus dieser Szene kommen.
Und zack, wurde er weggeschnitten.
Da ging er hin.
Tja. Da hat RTL angerufen und hat gesagt, Eddie.
Aber das sind halt noch ganz zaghafte Versuche, weil die Sender sich das noch nicht so richtig trauen und nicht wissen, ob das funktioniert. Also gerade bei diesen ganzen Promi-Shows wundert es mich. Es gibt ja so viele Promi-Quizzes.
Diese Panel-Shows, gell?
Ja, so Panel-Shows oder was weiß ich, wo immer irgendwelche Promis oder C-Promis, D-Promis sitzen, die wirklich kein Schwein kennt, ja? Die auch wirklich überhaupt gar keine Bewandtnis haben, warum da nicht ein Gronkh oder so eingeladen wird, der zumindest nachweislich eine sehr große Zielgruppe oder einen sehr großen Fankreis in einem gewissen Gebiet hat. Das kann ich mir auch nur so erklären, dass die Leute, die diese Sendung machen, gar nicht auf die Idee kommen.
Also das Fernsehen ist vor allen Dingen sehr langsam, was zu starten, nur schnell im Absetzen im Zweifelsfall. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass gerade weil LeFloid jetzt einen Krimi Online Award bekommen hat, dass da 100 pro Leute dran sind. Die wissen nur nicht so recht, was sie damit machen sollen. Und ich glaube, dass die meisten YouTuber, also gerade die Erfolgreichen, und LeFloid ist ja auch mit Sicherheit alles andere als dumm, genug Selbstbewusstsein und Cleverness besitzen, um zu wissen, dass sie im Fernsehen wahrscheinlich keinen Spaß haben werden. Mit den Strukturen nicht, mit der Art und Weise, wie da produziert wird, nicht. Wie gesagt, da kann ich nochmal den Kollegen von der ESL erwähnen, der nur gesagt hat, der war fassungslos. Er sagte, erst hat man gesagt, okay, eure E-Sports-Sendung, das ist Sport. Dann haben sie sich das angeguckt und sagten, nee, das ist eher Unterhaltung. Also dann müsst ihr die ganzen Sponsoren und Werbung, das muss da alles raus. Da ist der natürlich gesagt, okay, das vergesst es, wir brauchen jetzt irgendwie nicht weiter reden. Die haben das irgendwie nicht verstanden, was wir da machen. Also ich glaube, dass es sehr wohl gesehen wird, was diese YouTube-Leute machen, egal ob das jetzt Let's Player sind oder irgendwelche anderen Themen auf der Agenda haben, aber dass noch keiner so recht weiß, wie er die ins Fernsehen bekommt, beziehungsweise die das vielleicht auch zum Teil gar nicht wollen, weil die sehr wohl sehen, so, warum soll ich das machen? Gerade die jetzt, wie LeFloid, die halt einfach einen guten Deal haben. Also
ja, nicht nur einen guten Deal, sondern die erfolgreichen YouTuber, gerade LeFloid und Gronkh, die verdienen ja so viel Geld, das übersteigt ja jedes Moderatorengehalt, was die da machen. Und die sind ihre eigenen Chefs. Die brauchen sich von niemandem rechtfertigen. Die machen, das meinte ich eben als ich gesagt habe, dass das sich ins Internet verlagert und dass die Leute direkt zu ihrer Kundschaft gehen. Die brauchen de facto Fernsehen gar nicht. Wir hatten neulich ein Casting für eine Moderatorin und wir haben auch diverse YouTuberinnen angeschrieben. Und normalerweise denkt man, ja, hier, wenn die vom Fernsehen kommen, dann stehen die alle Spalier. Denkst du, die haben sich gedacht, ja, hier, was wollt ihr denn? Was will ich denn im Fernsehen? So war ungefähr die Reaktion, wollte ich schon sagen. Weil die es gar nicht nötig haben. Die verdienen viel mehr als das, was eine normale kleine Produktion denen zahlen kann. Die sind ihre eigenen Chefs, die haben 100% Draht zu ihrer Zielgruppe. Wenn LeFloid irgendeine Sendung macht im Fernsehen, kriegt er 80% Hate von seinen Hardcore-Fans und die Leute, die er da gewinnt, die will er vielleicht auch gar nicht haben. Also es ist gar nicht so einfach, glaube ich, auch die Leute zumindest für so eigene Formate zu kriegen. Wenn du denen natürlich sagst, hier sind 3.000 Euro, dafür setzt du dich mal in so eine Panel-Show, ist es nochmal was anderes. Aber wie gesagt, so eigene Formate haben die gar nicht nötig.
Aber jetzt hat ProSieben Sat.1 sind doch da ziemlich an Investieren, oder? Um so Ideen zu finden. So Studio 71 oder so gehört doch eigentlich zu der Gruppe da dazu.
Ja, klar, denen gehört ja auch Gronkh zum Beispiel. Aber auf ProSieben findet er trotzdem nicht statt. Wenn er Glück hat, darf er mal in einem Wok die Rutsche runterrutschen.
Heike, ja, also ich denke schon, dass es vielleicht Ideen gibt, da was zu machen. Aber wahrscheinlich sind die nicht wirklich spruchreif und ja, sehe ich ähnlich wie Etienne, die meisten werden einfach auch mit den Schultern zu sagen, warum, wozu?
Heiko, woher kommt denn dieser Wunsch, meinst du, dass man irgendwie so in dieser, also in unserer Branche und in der Szene so dieses Gefühl wahrnimmt, eigentlich braucht's unser Thema in diesem Medium? Also woher kommt dieses Verlangen? Ist es dieses Streben nach das soll in der Mitte der Gesellschaft jetzt angekommen sein und wenn es im Fernsehen ist, dann ist es das? Weil eigentlich ist es doch völlig egal, ob unser Medium Spiele da stattfindet oder nicht, oder?
Ja, also was ich sehr reizvoll finde jetzt persönlich, auch wenn meine große kämpferische Zeit schon vorbei ist, ist eben das Budget, um guten Journalismus zu machen. Also kämpferische Zeit vorbei, meine ich damals, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da war es wirklich noch dieses Ding, und Spiele sind doch eigentlich so und so, aber alle zeigen sie doch nur so und so und das müssen wir ändern, jetzt lasst uns Magazine gründen und du gehst an die Uni und änderst die Lehrpläne und du machst am besten selber Spiele, so noch dieser Aktionismus, der lässt natürlich nach, aber ich finde es trotzdem reizvoll mit dem Budget, was Reload hat, einfach einen anspruchsvollen Journalismus über Spiele zu machen, denn der ist auch teuer. Und dafür gibt es bei ganz vielen, Nintendo hat es ja schon angesprochen, ganz vielen Internetformaten einfach kein Geld. Da wird halt auch erwartet, dass irgendwie ein Redakteur, wenn er irgendwie mal eine Reise macht, am besten ein Preview als Text verfasst und obwohl er eigentlich gar kein Kameramann ist, dann auch noch irgendwie Fotos macht und auch noch ein Video-Feature mitnimmt und so. Wenn man das Ganze aber professionell machen möchte, dann braucht man halt eine Redaktion und eine gewisse Zeit, um sich halt Sachen zu überlegen, Sachen zu recherchieren, außergewöhnliche Gäste aufzutreiben, mal irgendwo hinzureisen und Leute zu treffen, die nicht nur von Spielefirmen jetzt gerade auch wegen einer Promoreise geschickt werden. Und das ist für mich halt schon immer eine reizvolle Herausforderung. Da mag man jetzt sagen, okay, das ist jetzt in gewisser Weise nischig, weil diesen kulturellen Blick, den ich schätze und ich finde, den es auch braucht, als Gegenpol zu dem Rest der Berichterstattung interessiert nicht so viele Leute. Aber für mich ganz subjektiv ist das Fernsehen schon ein Ort, das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerade mit den Budgets, wo ich mich schon verwirklichen kann.
Eddie, da kann ich mich, achso, Entschuldigung, ich
höre jetzt nicht. Sag bitte was dazu.
Naja, ich kann mich da 100% anschließen. Das hatte ich vorhin auch schon mal auf den Lippen. Es ist tatsächlich so, dass ich, klar, im Internet habe ich unendliche Möglichkeiten und ich nutze das ja auch selbst, zum Beispiel mein eigenes Blog zu betreiben, weil ich da halt selbst Freiheit habe zu schreiben, was ich lustig bin und immer noch darauf warte, dass ich mich mal richtig unfassbar fett in die Nesseln setze. Bisher habe ich das zum Glück nur in ganz kleinen Bereichen geschafft. Das schätze ich auch, aber ist es tatsächlich auch so, dass wir Sachen, die wir halt für Pixelmacher gemacht haben oder auch früher für Dreisat Neues, das hätten wir anders, glaube ich, nicht machen können. Also so Reportagen, die ich in 2 oder 3 Ländern gedreht habe oder 2 E3-Sendungen, wo wir viel unterwegs waren und so, wo wir wirklich Beiträge zu verschiedenen Themen auch gemacht haben, das kostet schon ein bisschen Geld. Und da bist du natürlich ganz froh, wenn du bei einem Fernsehsender das Netzwerk nutzen kannst an gut ausgebildeten Cuttern, an Kameraleuten, an Korrespondenten, die dir vor Ort noch irgendwie Hilfe anbieten können und jemand, der dir eine gescheite Reise organisiert und so weiter und so fort. Das ist schon das, was ich gerne machen würde und was mir auch fehlt, dass ich da nicht Themen irgendwie weitertreiben kann, weil es gibt tolle Berichte über Games, aber mir fehlt halt oft so ein bisschen das über den Tellerrand rausgucken und Themen ein bisschen weitertreiben, so ein bisschen vielleicht auch Ideologie oder Systemkritik mal betreiben. Je anspruchsvoller und aufwendiger du das machen willst, desto mehr Geld brauchst du natürlich. Du brauchst nicht unendliche Massen. Was wir gemacht haben, ist ja auch nicht Wetten, dass gewesen. Aber du musst schon ein bisschen was in die Hand nehmen. Und dafür ist natürlich jetzt, also speziell jetzt für mich, einfach das Feld sehr viel schmaler geworden. Und das finde ich schon, das schmerzt mich schon ein bisschen.
Ja, dafür zahle ich ja zum Beispiel auch gerne GEZ-Gebühren, um solche unabhängigen Formate auch unterstützen zu können. Und da bin ich ganz bei euch, dass sowas dann auch finanziert werden muss über Sachen, die eben unabhängig sind und nicht über Werbung funktionieren. Eddie, wie würde denn dein Format, dein Traumformat aussehen, wenn du jetzt so einen Blankoscheck von einem Sender hättest?
Jetzt mein Traum-Gaming-Format, meinst du?
Ja.
Also da komme ich mit Game One eigentlich schon recht nah, muss ich ehrlich sagen. Was das Thema Games angeht, finde ich halt, klingt jetzt bescheuert, aber ist halt tatsächlich so, dass das Thema Games in Kombination mit Comedy oder Humor, finde ich, trifft meinen Geschmack ziemlich gut. Und auch was die Kreativität angeht und das Erschaffen dann von solchen Beiträgen, das macht mir schon ziemlich viel Spaß. Also ich finde, da sind wir schon nah dran an dem, wie ich mir auch eine coole Games-Sendung vorstelle. Natürlich wäre es schön, wenn man mehr Budget hätte, damit man noch verrücktere Ideen
umsetzen kann. Noch mehr Pappe kaufen kann, genau.
Ja, genau, noch mehr Pappe kaufen kann, noch mehr Explosionen. Also das ist natürlich, mehr geht immer. Länger, detaillierter, tollere Gäste oder teure Kulissen. Also da ist nach oben hin natürlich keine Grenze gesetzt. Aber so von einem Gaming-Format finde ich das, ist das schon nah an dem, wie ich es mir halt auch vorstelle. Also ich meine, deshalb mache ich es ja auch. Was soll ich sagen? Also ich kann, aber ich bin natürlich auch, ich bin da schon so in dem Thema drinne, dass es für mich auch teilweise schwer ist, da noch objektiv zu bleiben, weil ich kann mir auch 2 Stunden lang Sachen angucken, Reportagen über Videospiele, über die Entwicklung von Charakteren, über Pixel, über weiß ich nicht was. Das interessiert mich halt alles. Ich bin da halt ein krasser Nerd, aber ich weiß auch, dass das nicht Mainstream ist oder dass ich in meinem Bekanntenkreis oder jetzt, wenn ich mal außerhalb der Game One Redaktion denke, so mit Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe oder so, da ist nach wie vor interessiert sich da keine Sau für Videospiele. Mhm. Also man ist auch immer so ein bisschen verkopft, weil man natürlich auch aufgrund seines Berufes und so und seines Umfelds immer nur mit Leuten abhängt, die die gleichen Interessen haben. Aber das verwässert dann natürlich auch manchmal so ein bisschen den Blick auf das große Ganze, habe ich das Gefühl. Weil, ja, es gibt eben immer noch sau viele Menschen, die eben gar keinen Plan haben, was Minecraft ist und wer Gronkh ist und in dieser ganzen Internetwelt auch gar nicht so richtig stattfinden. Und das ist gerade so ab 30, 35 nach oben hin immer mehr. Und natürlich bei der jungen, neuen, nachfolgenden Generation immer weniger. Aber ja, um die Frage zu beantworten, so ein Mix aus Entertainment eben und Information, finde ich, ist für Videospiele eigentlich ideal.
Ja. Jetzt hat Valentina ja vorhin schon kurz angesprochen mit dem ESL. Ich habe jetzt auch letzten paar Tage mit ein paar E-Sportlern gesprochen. Es gab ja immer so diese Urban Legends oder immer so dieser große Blick nach Korea rüber, dass da StarCraft-Matches im Fernsehen laufen und so. Da schwingt ja auch immer so diese Sehnsucht mit, ah, da ist es, da funktioniert schon und hier bei uns noch nicht. E-Sport wird immer größer, aber ich habe auch so das Gefühl, dass das am Fernsehen komplett vorbeiläuft. Ist das zu kompliziert fürs Fernsehen? Also ich habe mir neulich mal so ein paar Dota-Matches versucht anzugucken bei The International und selbst ich als Vielspieler habe da irgendwie nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich einfach nichts kapiert habe.
Ja, genau, da bist du auch schon beim Kern der Sache. Also zum einen muss man sagen, dass in Korea natürlich, da herrscht eine ganz andere Kultur, ja, da sind Dance Dance Revolution Automaten in den Discos und da bist du aber nicht der Depp, wenn du in der Disco das machst, sondern dann bist du cool, wenn da steht eine Traube um dich rum und gibt dir High Five, wenn du dann Highscore knackst, ja, also das ist einfach eine andere Kultur, da ist Gaming in Japan und in Korea hat einen ganz anderen Stellenwert innerhalb auch der Gesellschaft, das ist hier einfach so nicht und ich glaube, das kann man auch nicht 1:1 übertragen. Und ich meine, wir haben ja früher bei Giga auch Giga E-Sports gemacht. Das war zweimal die Woche, 2 Stunden, nee, 1 Stunde und 2 Stunden. Ich weiß selber nicht mehr, schon so lange her. Und das Problem war halt wirklich immer wieder den Leuten die Spiele erklären zu müssen. Und das waren noch relativ leichte Spiele wie Counter-Strike oder so, wo du weißt, okay, wenn du auf den schießt, ist er tot, dann kriegst du einen Punkt. Das kannst du noch relativ easy erklären. Da hast du dann wieder andere Probleme, nämlich dass geschossen wird. Weshalb ja auch mittlerweile der E-Sport sich weg von den Ego-Shootern entwickelt hat, weil die einfach nicht gut vermarktbar sind. Aber bei sowas wie Dota oder StarCraft oder Warcraft, wenn du das Spiel nicht selber spielst, hast du eigentlich überhaupt keine Chance zu verstehen, warum das, was da gerade passiert, besonders gut oder besonders cool ist. Das heißt ja auch immer beim Fußball, da treten irgendwie 22 Leute gegen einen Ball, weil es eben so simpel ist. Das versteht jeder. Aber ein Dota-Match, da siehst du einfach nur als Außenstehender, und dazu zähle ich mich auch, obwohl ich eine große Gaming-Erfahrung habe, wenn ich ein Dota-Match sehe, sehe ich lauter bunte Farben und Zahlen und könnte dir jetzt nicht erklären, warum Spieler A absolut genial gerade war und Spieler B der totale Loser. Weil da müsste ich selber Stunden investiert haben, um das zu zocken. Und ich glaube einfach, dass E-Sport oder die meisten E-Sport-Disziplinen keine guten Spectator-Sports, wie die Amerikaner sagen, Disziplinen sind. Unter anderem auch ein Grund, warum zum Beispiel Football in Deutschland nicht so gut funktioniert, weil es keiner so richtig versteht, auch wenn das 10-mal einfacher zu verstehen ist als Dota.
Ja, und noch dazu haben halt die digitalen Spiele halt auch den Vorteil, dass du sie eigentlich viel besser auch in der eigenen Engine angucken kannst, oder? Also die meisten E-Sport-Titel haben ja dann auch so Möglichkeiten, direkt in der Spielengine quasi zuzugucken, deine eigene Kamera zu steuern und dann aber halt noch irgendwie einen Kommentator dazu zu schalten. Da wird halt so ein Medium-Fernseher einfach ausgehebelt. Das braucht dann keiner mehr.
Das kommt noch dazu. Was kann denn das Fernsehen einem Dota-Fan bieten, was ein Twitch-Stream nicht bieten kann? Also, weißt du, das müsste dann schon exklusives Event sein, was nur auf dem Sender läuft. Irgendwie, keine Ahnung, mit besonderen Insights oder so. Ich weiß es nicht, aber für einen Dota-Spieler ist es doch ideal, das Ganze per Twitch zu verfolgen. Also da hat das Fernsehen eigentlich gar keinen Mehrwert für die Zielgruppe.
Ja. Und es fehlt der Boris Becker-Moment.
Ja, das kommt auch noch ein Punkt, ja. Wo sind denn die Gesichter? Du siehst ja nur irgendwelche Synonyme, irgendwelche Hero Marines und weiß nicht, Crazy Warrior 3000, aber du hast keine wirklich anfassbaren Personen in der Regel, wenn du nicht dich wirklich krass auskennst. Und wenn du dich auskennst, dann weißt du auch, dass, will jetzt nichts Böses sagen, aber 90% der E-Sportler kannst du vor eine Kamera stellen und dann wird dir aber schwarz vor Augen.
Ja, also man kann E-Sport sicherlich auch irgendwie ganz unterhaltsam machen. Ich fand FTW, was ja am Anfang auf ZDF Kultur lief, hat das gar nicht so schlecht gemacht. Selbst für mich, die da halt auch nicht immer bei den komplexeren Spielen nicht immer unbedingt durchblickt. Ich habe das eigentlich ganz gerne gesehen. Aber ich glaube, dass Leute, die sich dann halt wirklich auskennen, für die reicht es nicht. Da hätte man mindestens parallel, wenn diese Matches stattfinden, sie eben auch live streamen müssen. Dafür ist das Fernsehen dann nicht die richtige Plattform. Und diese Sendung, also gerade wenn man sie jetzt von größeren Turnieren gemacht hat, wenn du da wirklich eine gescheite Übertragung hinstellen willst, auch ins Fernsehen, das geht dann schon auch ein bisschen ins Geld. Das war nicht so wahnsinnig billig. Also da war es dann auch so, dass dann die Programmverantwortlichen dann irgendwann auch mal gesagt haben, okay, was haben wir für einen Benefit davon? Was bringt das fürs Programm? Und was kostet das? Und das ist halt eine recht aufwendige Geschichte gewesen im Vergleich zu Pixelmacher, was immer noch vergleichsweise easy zu produzieren waren, weil wir waren ja auch zum Schluss unmoderiert. Wir haben nur Beiträge gemacht und haben kleine Rahmenhandlungen dazu entworfen. Das ist vergleichsweise leicht zu produzieren. Das geht immer noch. Aber E-Sports ist dann, wenn du das richtig gut machen willst, einfach auch ein bisschen aufwendiger. Aufgrund des Live-Charakters halt, der einfach da auch wichtig ist. Weil das ist so, du guckst dir auch kein Champions-League-Finale drei Tage später an. Also da, außer vielleicht die spektakulären Tore nochmal, aber das würde ja niemand tun.
Also ich glaube, natürlich auch die starke Konkurrenz aus den amerikanischen Sendern, die das dann halt auch schon abdecken und die großen Twitch-Kanäle und so.
Ja.
Ich glaube halt, was beim Thema E-Sport noch am ehesten funktionieren würde, wäre so ein komplett eigener E-Sport-Sender, sowas wie ESPN oder so, halt eben nur mit E-Sport, wo dann aber eben auch nicht mehr groß erklärt wird, sondern wo eben ganz viel Wissen vorausgesetzt wird, weil man ganz selbstbewusst für die Zielgruppe sendet. Das würde vielleicht noch am ehesten funktionieren, aber eine ein- oder zweistündige Sendung einmal die Woche im ZDF, also das glaube ich ist völlig utopisch.
Ja.
Dass das funktioniert und sich rechnet für alle Beteiligten. Ja. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Es ist hier einfach auch irgendwie eine andere Landschaft nochmal. Das ist ja selbst in Frankreich schon ein bisschen anders, wo es, glaube ich, sogar zwei Gaming-Sender gibt. Die laufen auch, soweit ich weiß, sind es auch digitale Sender oder verschlüsselte Sender, aber es gibt sie. Da hast du natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Hier ist einfach das Feld auch ein bisschen schmaler. Plus, es gibt halt in Deutschland einfach auch nicht so eine Tradition für Unterhaltung. Und wenn es um Spiele geht, um Popkultur geht, dann ist das halt einfach Unterhaltung. Also Spielen ist zwar auch eine ernste Angelegenheit, aber wie Etienne ja auch schon gesagt hat, ein gewisser Humor gehört einfach dazu. So kannst du das Thema auch gut vermitteln. Und das ist auch keineswegs unkritisch. Das kann man ja auch mit sehr viel Humor alles tun. Und dafür gibt es hier nicht so den Nährboden, habe ich das Gefühl.
Müsste man sowas wie Game One vielleicht Englisch produzieren, Eddie?
Weil
halt einfach heutzutage auch jeder, also unsere Generation sowieso, die danach folgende auch, wir haben ja Englisch noch von Monkey Island und so gelernt, aber das ist ja heute eigentlich eher Nachteil, wenn du nur noch in einer kleinen Sprache sendest und nicht mehr in Englisch, oder?
Ja, klar, da gibt's auch konkrete Pläne und Gedanken, da sind wir auch in Gesprächen mit Viacom, das ist aber halt dann eher so eine politische Sache, weil einfach Viacom so ein Riesenkonzern ist und dann als Deutsche auf Englisch produzieren. Das heißt, du müsstest im Prinzip Natives als Moderatoren einstellen. Allerdings lebt Game One auch sehr viel von den Personalities. Es ist dann auch nicht so einfach. Synchronisieren ist auch scheiße. Untertitel funktioniert dann auch wieder nicht so richtig. Also da gibt es dann andere Stolpersteine. Aber natürlich, ich glaube schon, dass so ein Format wie Game One auch in anderen Ländern funktionieren könnte. Vorausgesetzt, man findet dann halt auch wieder eine gescheite Redaktion und gescheite On-Air-Leute, die das eben ähnlich auch umsetzen können. Natürlich mit ihren eigenen Ideen und so weiter, aber diese Kombination aus Humor und Gaming oder Sketchen und Gaming und die glaube ich, da wäre, ja, Amerika wäre prädestiniert dafür, weil da auch ein viel größeres Comedy- und Kreativpotenzial ist. Also da gibt's ja auch schon viel mehr Kram, also englischsprachige Sachen zu dem Thema, ob das jetzt Angry Video Game Nerd ist oder was weiß Mega ich.
64 oder sowas.
Ja, genau. Ja, also da gibt es ja schon richtig viele lustige und gute Sachen. Da ist ja Deutschland eigentlich noch relativ weit hinten, was lustige Games-Sachen angeht, sage ich mal.
Ja, und übersetz mal sowas wie Laserschelle.
Ja, Lasersmack, keine Ahnung.
Wir haben damals bei der G auch schon überlegt, ob wir das Ganze mal auf Englisch machen sollten, aber aus den Gründen, die Etienne geschildert hat, die sich ja auf dem Printmagazin eigentlich genauso übertragen lassen, haben wir das auch gelassen. So, das müssten halt ganz andere Leute machen, weil auch wenn ich der englischen Sprache jetzt durchaus mächtig bin, also diesen feinen Wortwitz oder die Wortspiele, die man einfach mal so raushaut, die lassen sich nicht so eins zu eins übertragen und das halt zu übersetzen. Beim Printmagazin wäre es natürlich noch möglich, da müsste man aber echt Geld in die Hand nehmen, damit sowas gut läuft. Das wird auch wieder Zeit kosten und so weiter und so fort. Also wir haben es dann letztendlich schon gelassen und man hat natürlich auch bei englischen Muttersprachlern auch eine viel größere Konkurrenz. Also einerseits kann man sagen, so Etienne wird sich da auch besser einordnen mit Game One in so eine Kultur. Aber andererseits gibt es auch verdammt viele Leute, die international lustig über Videospiele berichten. Und da müsste man auch schon wirklich sehr gut sein. Ich bin mir sicher, das könnten wir alle halten, das Level. Aber das müsste man wirklich verdammt gut machen. Ja.
Jetzt, Heiko, wie siehst du denn jetzt so die nächsten, also wie siehst du die Zukunft, die nahe Zukunft? Also du hast ja schon gesagt, so das dauert noch 10, 15 Jahre, bis das so richtig, auch im heute schon quasi richtig regulär stattfindet. Aber, oder in den Tagesthemen, wie siehst du so die nächsten 5, 6 Jahre? Wo geht die Reise hin?
Na, ich habe vorhin schon gesagt, also ganz allgemein ist die Spielkultur natürlich auf jeden Fall ein Thema, was echt immer größer werden wird. Vielleicht nicht linear größer, so im Sinne von, es wird jetzt jedes Jahr irgendwie einen größeren Marktanteil geben, aber ich glaube schon, dass das Thema einfach immer noch spannend bleiben wird und das ist für mich persönlich auch ein großer Motor. Ich arbeite journalistisch auch zum Beispiel bei Musik und bei Videospielen geht es halt auch immer noch um sowas wie einen Fortschritt. Da gibt's halt jetzt einfach Sachen, die vor 10 Jahren nicht möglich waren. Fortschritt ist jetzt ein sehr schwieriges Wort. Aber ich bin mir sicher, es wird halt einfach immer wieder geile Sachen geben, über die es sich auch zu berichten lohnt. Und das ist für mich tatsächlich der Motor. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Printumfeld und definiere mich jetzt nicht persönlich so als Fernsehmacher und weiß auch nicht, ob ich jetzt Ewigkeiten Games-Fernsehen machen werde. Ich werde, glaube ich, noch die nächsten 10 Jahre auch Game-Journalismus machen. Auf welcher Plattform muss ich dann zeigen?
Aber glaubst du, dass sich das mehr vermischt, oder? Wird es immer so geben, so ein klassisches Format wie Reload im Fernsehen, meine ich jetzt. Also so ein klassisches, nicht interaktives Format.
Also im Idealfall, wenn das Budget da ist, musst du heute Informationen, Journalismus auf ganz verschiedenen Kanälen raushauen. Und dort tatsächlich Textinhalte, Videoinhalte, Online, Fernsehen, interaktive Sachen, wenige interaktive Sachen, das vermischen. Aber das kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld, das zu machen. Und wenn sich jemand so ein Qualitätsformat, zum Beispiel Reload, Pixelmacher, Game One leisten würde von den Internetseiten, dann müssten die schon das aus Prestigegründen tun, glaube ich, weil es einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Also ich bin insgesamt gesehen, bin ich auf jeden Fall optimistisch, weil es wird immer wieder Leute geben, die jetzt geilen Scheiß machen. So, es mag es jetzt plakativ und pauschal anhören, aber auf wo und auf welcher Plattform, welcher Form das denn sein wird und in welcher Form ich da beteiligt sein werde, weiß ich nicht.
Das aus dem Aspekt sehe ich das eigentlich auch gar nicht so kritisch, Valentina, dass diese Zeitungsformate es gerade ziemlich schwer haben, weil, wie Heiko gesagt hat, die Leute werden trotzdem weiter Videospieljournalismus in irgendeiner Form machen können, oder? Also ich meine, das wird sich halt in irgendeiner Form verlagern, aber das Interesse an diesem Medium wird ja eher steigen als sinken, jetzt auch mit Virtual Reality, was jetzt immer mehr kommen wird und so. Also ich glaube, dass das Thema spannend genug bleibt, als dass es irgendwie wegstirbt von der Berichterstattung.
Nee, verschwinden wird das nicht, das glaube ich auch nicht. Es ist einfach, im Moment ist einfach wenig Bewegung in diesem ganzen Fernsehthema generell drin. Das liegt aber einfach auch daran, eben dass, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, das gerade so ist, so eine Stillstandphase, weil eben dieser Jugendkanal diskutiert wird, keiner weiß so recht, wo es hingeht. Und in so einer Zeit ist es total schwierig, auch mit neuen Ideen um die Ecke zu kommen. Ich glaube aber, dass sich das vielleicht auch in 5, 6 Jahren, das war ja der Zeitraum, über den wir auch gesprochen haben, vielleicht wieder ein bisschen auflöst. Also das Thema bleibt auf jeden Fall eins. Und man hat ja zum Beispiel auch im Feuilleton siehst du immer mehr, also die Süddeutsche, die Zeit, aber sogar auch die FAZ, die haben immer wieder Gaming-Themen auch drin, auch tatsächlich aus einem ganz eigenen Blickwinkel. Das ist vor 10 Jahren auch noch anders gewesen. Also ich glaube, da ist schon Bewegung drin. Es ist nur aktuell irgendwie eine Phase, wo du so eine reine Spielesendung ist schwer zu platzieren. Wobei, ich will jetzt nicht das betrifft jetzt mehr mich. Also es gibt Reload und es gibt ja auch Game One weiterhin, die Position. So, der deutsche Fernsehen sieht es gerade nicht so prickelnd aus. Das finde ich persönlich natürlich bedauerlich. Andererseits geht auch an den Rändern immer noch was. Und das ist durchaus auch spannend. Ich habe das jetzt für das Wissenschaftsmagazin bei Dreisat habe ich was über Watch Dogs gemacht, weil da hast du natürlich den Aspekt hier irgendwie vernetzte Welt, Smart City Konzepte. Und das hat denen Spaß gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Das ist durchaus auch was, was ich schätze. Und ich glaube, dass sich das halt auch nach und nach weiter durchsetzen wird. So. Ich persönlich hätte natürlich gerne Pixelmacher weitergemacht, weil wir einfach an einem Punkt waren, wo wir gemerkt haben, okay, wir machen das jetzt so, 2,5 Jahre und haben echt eine Linie gefunden und ab diesem Punkt könnten wir jetzt nochmal weitermachen. Und das ist natürlich dann irgendwie persönlich einfach bitter, wenn du da Herzblut und Arbeit reingesteckt hast. Aber gut, das ist halt so in einem Medienunternehmen. Das passiert einem halt. Ja.
Eddie, ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Mobile und dass immer mehr Leute auch so Spieler geworden sind, ohne sich selber als Spieler zu bezeichnen, dass diese Zielgruppe inzwischen halt auch, ist einfach auch nicht mehr akzeptiert, wenn irgendwie in Medien gesagt wird, hier alle Gamer stinken, wie bei dem RTL Gamescom-Beitrag, dass das durchaus auch jetzt, selbst solche Themen wie jetzt Gamescom, wird garantiert auch in normalen Nachrichtensendungen gezeigt werden und thematisiert werden, ohne diesen sehr negativen Unterton. Also von daher denke ich, dass es da auch in die richtige Richtung geht, oder?
Ja, also klar, die Gamescom hat natürlich, dadurch, dass es einfach eine riesengroße Messe ist, das lässt sich natürlich gut verarbeiten, auch in so einem Nachrichtenmagazin oder so. Aber ob das direkt ein Zeichen dafür ist, dass Games mehr anerkannt werden jetzt bei irgendwie großen Sendern oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass da irgendwann wird natürlich ein Generationswechsel stattfinden. Muss ja sein, ja. Also unsere Generation. Also ich bin jetzt 35 und ich bin mit Videospielen aufgewachsen, mit dem Atari 2600. Das heißt, die nach mir kommen, sind mehr oder weniger auch alle mit Videospielen aufgewachsen. Ich glaube, du findest heute kaum noch ein Kinderzimmer, wo nicht irgendwie eine Konsole steht, außer vielleicht bei Waldorfschülern. aber davon abgesehen, glaube ich, dass ja irgendwann sind natürlich die 60-jährigen Intendanten das sind dann irgendwann Leute, die auch mit Videospielen aufgewachsen sind und mit Internet und die dann natürlich einen anderen Bezug dazu haben. Und dann wird sich das auch verändern, denke ich schon. Aber momentan ist es so, da wisst ihr natürlich, Valentina und Heiko, mehr als ich, aber so was man hört, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, da sitzen halt an den Schaltern der Macht, sitzen halt nicht gerade immer die jungen, trendigen Nerds von heute, ja. Und wenn sich das irgendwann mal ändert, dann glaube ich, werden sich auch wieder Tür und Tor öffnen für kreativere Formate. Allerdings muss man halt auch einfach mal gucken, wie sich das alles so entwickelt, weil momentan mit Internet und Streaming und ihr habt es ja schon gesagt, Mediatheken und alles, das ist momentan alles so in Bewegung und wer weiß schon, wie in 10 Jahren noch der junge Mensch von heute konsumiert. Also es geht ja auch alles mittlerweile. Weiß ich nicht, das ist ja alles mittlerweile ein Brei, weil die Fernseher sind mittlerweile internetfähig, du kannst YouTube auch auf dem Fernseher gucken, die YouTube-Stars, hast ja auch gesagt, Studio 71, Pro7, also dahinter, RTL, alle gucken jetzt, dass sie auch irgendwelche Internetformate machen, Endemol, jede Produktionsfirma hat irgendwie eine digitale Abteilung mittlerweile, also da passiert eine Menge zurzeit. Und ich kann da keine Prognose abgeben, wie das in 5 bis 10 Jahren sein wird. Aber wie es Heiko schon gesagt hat, also Videospiele werden sicher eher an Relevanz gewinnen, wie sich das dann auch im Fernsehen oder beim Zuschauen entwickelt, kann ich gerade nicht sagen. Aber es wird sicherlich eher in die positive Richtung gehen, das denke ich schon.
Gut, dann danke ich euch für diesen Einblick in eure jeweiligen Meinungen zu diesem Thema. Heiko, wann geht's bei euch? Ihr seid gerade in der Sommerpause, wann geht's bei euch weiter? Wann kann man wieder Spiele im TV gucken?
Mitte September.
Mitte September. Also ihr wartet jetzt die Gamescom-Pause noch ab und dann geht's wieder rund.
Wir fangen mit der Gamescom quasi wieder an zu arbeiten, ja.
Ja. Ist es bei euch auch so, Eddie?
Ja, also diese Woche war Ende der Sommerpause. Wir fahren jetzt nächste Woche auf die Gamescom und drehen da.
Ihr startet zur Gamescom, okay.
Genau, die ersten 2 Folgen der neuen Staffel sind traditionsgemäß immer Gamescom-Folgen. Und dann geht's so weiter.
Eine Riesengaudi. Ich freue mich schon, euch zu sehen auf der Gamescom. Valentina, für dich gibt es nicht so richtig Sommerpause jetzt, oder?
Nein, also ich bin auch nächste Woche, wie gesagt, auf der Gamescom, mache ein bisschen was für die Kulturzeit wahrscheinlich. Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz spannendes Projekt, wo ich mich auch durchaus drauf freue. Die machen im September, wollen die eine Kulturzeit extra machen. Kulturzeit ist ja so, wer das nicht kennt, und das werden vielleicht einige sein, ist ja so ein bisschen das intellektuellen Vorzeigeschlachtschiff bei Dreisat, und die wollen ein Games-Spezial machen, also sich ein bisschen mit Spielekultur beschäftigen, wo wir als Pixelmacher mit einem kleinen Team halt im Boot sind, mit denen zusammen entwickeln. Das ist eine ganz spannende Geschichte, und dann haben wir für Ende des Jahres noch ein Projekt, das machen Memo und Sebastian und ich zusammen. Da wird Dreisat 30 Jahre. Und wir haben tatsächlich den Auftrag bekommen, da eine kleine Geschichte für zu machen. Was Fiktionales, mit relativ viel Memo-Humor. Oh, dann, das wird so ein bisschen.
Ich sag nur Maurice an dieser
Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verpetzen darf, aber ich glaube eigentlich schon. Das wird so ein bisschen so eine Art vom Stil her wie die EDV-Schau. Ja, nur halt auf Sendergeschichte ausgedehnt. Also ich glaube, das wird ganz witzig. Das sind zwei ganz spannende Projekte, die jetzt anstehen, und da freue ich mich durchaus auch drauf, dass. Wird lustig.
Sehr schön. Dann viel Spaß in der Sommerpause oder auf der Gamescom. Ich freue mich drauf, euch zu sehen, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ich drücke mal auf Stopp.
Jawohl.